Wir haben zwar vielleicht ein ganz bisschen vergleichbare Geschichte mit Kraftwerk gehabt und das schon vor vielen Jahren. Mensch-Maschine damals, die haben das ja auch stark thematisiert und das schon, wenn mich nicht alles täuscht, in den 70er Jahren. Das ist ein ewiges Menschheitsthema. Das ist schon ein Thema der Antike.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmerimpulse. Heute freue ich mich ganz besonders, denn mein heutiger Gast war tatsächlich der allererste Gesprächspartner in der ersten Folge dieses Podcasts. Seitdem ist viel passiert. In der Welt, in der Literatur und vielleicht auch ein bisschen in uns selbst. Er fasziniert, steckt an, belustigt klug. Carsten Strack. Manch einer nennt ihn einen sympathischen Schnacker mit Hang zum Brachialreim. Doch in erster Linie ist Carsten künstlerischer Leiter des Literaturbüros OWL, Verleger des Lektora Verlags und damit auch so etwas wie der Architekt der deutschsprachigen Poetry Slam Szene. Denn mit der Lektora hat er den weltweit größten Verlag für Poetry Slam aufgebaut und damit einen wichtigen Beitrag zur modernen Literaturkultur geleistet. Wir sprechen heute über den Wandel im Verlagswesen, über künstliche Intelligenz in der Literatur und über neue Wege, Geschichten zu erzählen. Hallo und herzlich willkommen zurück, Carsten.
Ja, hallo, Dennis. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir sprechen ja heute über ein Thema, das im Spagat zwischen Kultur und Business nicht größer sein könnte. Du arbeitest ja seit Jahrzehnten professionell mit Sprache und das ja nicht nur auf der Bühne oder im Buch. Hat sich für dich eigentlich irgendwann der Blick darauf verändert? Also ist Sprache für dich heute noch in erster Linie Ausdruck künstlerischer Identität oder inzwischen auch ein unternehmerisches Werkzeug?
Boah, ich glaube, das ist mittlerweile wirklich schon seit einigen Jahren zweigleisig. So, auf der einen Seite ist es tatsächlich immer noch Ausdruck künstlerischer Kreativität. Und ganz ehrlich, ich würde das jetzt noch nicht mal nur beschränken auf Leute, die sich in dem Business mit Sprache beschäftigen. Aber ich glaube schon, dass auch in der alltäglichen Wahrnehmung von Sprache, im alltäglichen Umgang, auch in der alltäglichen Kommunikation, ob das jetzt bei der Bäckerei Fachangestellten ist im Dialog oder ob das in wissenschaftlichen Kontexten ist. Ich glaube schon, dass Sprache immer künstlerische Kreativität implementiert hat. Das glaube ich immer. Und für mich ist es dann halt eben durch die professionelle Beschäftigung damit dann so eine zweigleisige Angelegenheit geworden. Auf der einen Seite bin ich dann eben auch selbst als Künstler manchmal tätig, allerdings gar nicht so häufig, wie man dann vielleicht vermuten kann, sondern ich sitze eigentlich auch gerne auf der anderen Seite und kümmere mich um den Bereich des Literaturmanagements. Und da ist natürlich Kommunikation, also Sprache, auf vielfältigen anderen Ebenen außerhalb der künstlerisch-kreativen wichtig, weil da geht es natürlich um Marketing-Sprech, da geht es natürlich um Netzwerkkommunikation und da sind wir natürlich in der vollen Breite dann mit Sprache befasst. Mhm. So, und ich glaube, mein Blick hat sich in der Form gewandelt, dass ich immer noch der Meinung bin, dass eine bodenständige Sprache, die sich anderen verständlich macht, eigentlich der zentrale Schlüssel ist für eine gute Kommunikation.
Ja, absolut. Manchmal holen einen ja die eigenen Prognosen schneller ein, als einem lieb ist. In unserem letzten Gespräch vor 3 Jahren hast du ja eine Entwicklung im Verlagswesen skizziert, also beschleunigt durch Digitalisierung und soziale Medien, und diesen Wandel ziemlich klar benannt. Lass uns doch vielleicht mal kurz gemeinsam reinhören.
Nur empfehlen, Verlag zu machen. Allerdings, jetzt wird spannend, wir befinden uns in einem ganzen massiven Strukturwandel. Viele Leute haben das noch gar nicht so gerafft. Der Strukturwandel im Verlagswesen ist krass so. Dadurch, dass halt eben mittlerweile immer mehr Self-Publishing-Tools angeboten werden, noch immer mehr Self-Publishing auch erfolgreich läuft und so, haben wir einen viel stärkeren Legitimationsdruck als noch vor.
Neben all den Veränderungen ist Lektora ja auch kürzlich erneut ausgezeichnet worden. Ich glaube zum zweiten Mal,
habt ihr den Deutschen Verlagspreis auf der Frankfurter Buchmesse erhalten. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank.
Mich würde mal interessieren, wie wird das Thema künstliche Intelligenz eigentlich auf solchen Branchentreffen diskutiert? Also ist das schon ein ernstzunehmender Schwerpunkt oder schon Alltag geworden, getreu dem Motto schönes Wetter da draußen?
Also KI, schönes Wetter da draußen, glaube ich, in der Buchbranche noch nicht, aber zentrales Thema. Durchaus zentrales Thema, gar nicht unbedingt so auf diesen Branchenmeetings. Ich glaube eher in den Gesprächen, die dann so bilateral erfolgen. Wenn man so mit Menschen sich wirklich in Ruhe unterhält aus der Branche, Und das Thema ist bei der letzten Buchmesse einfach wahnsinnig aufgeploppt zum Beispiel. Also bei der 25er Buchmesse war das ein Riesenthema, weil auch es eigene Foren gab dafür. Erstmalig eigene Foren, die wirklich unglaublich stark frequentiert waren. Und das ist natürlich schon so ein Punkt. Ich glaube auch, dass sich auch die Verlagswelt und überhaupt diese ganze Literaturbusiness-Nummer, die spaltet sich aber auch noch wie in der breiten Gesellschaft eigentlich in so zwei Lager. Die einen wollen das Thema aussitzen, so wie damals Menschen, die das Internet aussitzen wollten. Ne, so nach dem Motto, das setzt sich ja sowieso nicht durch. So, ne? Und die anderen, die halt eben sagen, naja, ey, boah, ich muss mich zumindest mal damit befassen. Ob ich das jetzt selbst für meine eigenen Prozesse schnell implementiere oder nicht, das ist gar nicht so entscheidend. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor ist, sich damit zu befassen. Und das tun mittlerweile sehr, sehr viele. Also diese Gruppe der Menschen, die das aussitzen bei uns in der Branche, die ist äußerst gering.
Ja, damit sind wir ja schon mitten in einer der emotionalsten Punkte der Debatte. Das heißt, wenn von generativer KI die Rede ist, spaltet sich die Gesellschaft ja oft in zwei Lager. Das heißt, die einen sehen kreative Chancen, die anderen den Verlust menschlicher Magie. Wie siehst du das eigentlich selbst? Also glaubst du, KI kann das kreative Schreiben sinnvoll unterstützen oder droht hier tatsächlich eine Entzauberung der Literatur?
Also der vielbeschworene Untergang des Abendlandes, ne? Wir haben dann, das ist ja die hauptsächliche Diskussion, wenn es um das künstlerische Individuum geht. Merk, ich sehe das Ganze völlig differenziert. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass tatsächlich die KI in der Lage ist, künstlerische Prozesse zu unterstützen. Das weiß ich. Das weiß ich aber auch von vielen anderen Menschen. Ich habe im Mai dieses Jahres einen Vortrag gehalten. Nein, es war gar kein Vortrag, sondern es war so ein Panel, wo es um das Thema KI in der Literaturproduktion ging und in der literarischen Produktion. Dort war der allgemeine Tenor von den erfahrenen Menschen, dass die zum Beispiel die KI tatsächlich verwenden, um sich beim Plotten helfen zu lassen. So, wenn du jetzt einen Roman schreibst und hast dann tatsächlich irgendwie 300, 400, 500 Seiten zu verwalten, dann ist es gar nicht so schlecht, wenn du so dir deine ersten Skizzen gemacht hast. Die machst du natürlich irgendwie im Regelfall alles komplett selbst. Also das lässt du dir nicht von der KI irgendwie, lässt du dir nicht die Geschichte vorschreiben, sondern die hast du schon selbst im Kopf. Aber wenn es dann darum geht, Mensch, wie sieht es denn aus mit einem stimmigen Plot? Kannst du nicht mal eine Szene für mich planen oder so, KI? Das ist üblich. Also das machen mittlerweile einige. Ich weiß auch, dass mittlerweile einige Leute sich ganze Bücher mit der KI schreiben lassen und das überhaupt nicht nur als Unterstützung nehmen. Das wiederum finde ich natürlich unredlich. Also das ist einfach vor dem Hintergrund von urheberrechtlichen Fragestellungen auch total problematisch.
Definitiv.
Also etwas anderes wäre, ich weiß nicht, ob wir hier schon zu sehr in die Tiefe einsteigen, aber etwas anderes wäre für mich, was ist denn jetzt der theoretische Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Enterprise-Lösung habe im KI-Bereich, das heißt, ich habe ein hermetisch abgeregeltes System, ich füttere meine KI selbst, aber nur mit meinen eigenen Gedanken, die natürlich zugegebenermaßen immer auch Dinge aufgreifen, die eigenen Gedanken, die andere Menschen schon gedacht haben, gesagt haben und so weiter. Also den Anspruch zu haben auf Originalität, jetzt mal ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Seit wie vielen Jahrtausenden wird mittlerweile Kultur gemacht und Literatur gemacht? Also das alles, was du so denkst und Geschichten, die du erfindest, dass die nur gibt, weil du sie erfindest, ist ja totaler Blödsinn. Aber nehmen wir mal an, du speist alles aus deinem eigenen Hirn, den Fundus, den du in deinem Hirn hast, und lässt dir dann vor dem Hintergrund dieses Fundus einen Roman schreiben. Ist das dann Urheberrechtsverletzung? Nee, sehe ich absolut nicht. Also da muss man dann, das ist dann so ein Grenzpunkt. Und ich weiß, dass diese Enterprise-Systeme mittlerweile ja schon vielfältig in anderen Branchen der Industrie zum Beispiel vorliegen. Und das ist für mich ehrlich gesagt ein super spannender Bereich. Ich glaube, dass wir vor so einem Hintergrund die Diskussion individuelle Kunst, was ist überhaupt der individuell schaffende kreative Künstler und was ist er nicht, dann nochmal neu führen können. So wie es im Moment läuft, ist es natürlich tatsächlich eher eine ganz schäbige Geschichte, das muss man auch einfach mal sagen, dass du im Prinzip die Skills von anderen Menschen abschöpfst und dir da irgendwie ein Ding schreiben lässt und dann wird dann noch ein Also wenn das größere Verlage machen, ich will das jetzt niemandem konkret unterstellen, aber ich gehe davon aus, dass es schon größere Verlage gibt, die so vorgehen, die dann einfach das passende Gesicht für diesen Text brauchen, halt in der Autorschaft, und dann einfach ein sehr gutes Lektorat darüber laufen lassen. Ja, und fertig ist der Fantasy-Roman. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen böse, weil ich sehr sicher weiß, dass das im Fantasy-Bereich mittlerweile schon eine Rolle spielt.
Genau an diesem Punkt lässt sich ja die rechtliche Dimension kaum ausblenden. Aber Schreiben besteht ja aus unzähligen kleinen Entscheidungen, das heißt Ton, Perspektive, Wortwahl. Wie weit sollte man denn jetzt die KI an diesen Denkprozessen eigentlich teilhaben lassen?
Ja, das ist genau eben die Fragestellung. Die ist so groß, diese Fragestellung, dass ich da natürlich auch nur einen Ausschnitt präsentieren kann, und zwar aus meiner eigenen Perspektive heraus. Also, was ich zum Beispiel absolut unproblematisch für mein eigenes Ding finde, ist, wenn ich selbst eine Entscheidung treffe und gebe Dinge von mir im Netz frei, dann weiß ich nach aktuellem Stand, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass davon Teile verwendet werden, um eine KI zu schulen. Also jetzt nicht unbedingt bei mir, das ist ja ein Prozess, der random läuft. Du weißt ja nicht, ob deine Sachen da irgendwo eingehen oder irgendwas anderes, liegt ja auch keiner offen, wie das gemacht wird, logischerweise, weil es ja im Moment, die Firmen wissen ja alle, dass sie einfach schamlosen eine Copyrights-Verletzung begehen. Das wissen die ja alle. Also OpenAI, mal ganz ehrlich, das ist Copyright-Verletzung vor dem Herrn. Wird nicht sanktioniert bisher, muss man sehen, ob es irgendwann mal sanktioniert wird. So, aber im Moment ist es so. Das heißt, in dem Moment, wo ich Sachen öffentlich stelle, kann es ja sein, dass Teile von mir da irgendwie eingehen. So, in dem Moment, wo ich mich dann auch entscheide, Dinge zu veröffentlichen im Netz oder wie auch immer, in dem Moment gehe ich quasi diesen Deal ein. Das ist zwar ungerecht, aber ich weiß, dass ich diesen Deal eingehe. Nun muss ich jetzt nicht blauäugig an die Sache reingehen.
Aber müsste dann nicht mit einer wachsenden Anzahl der Teilnehmer dann auch entsprechend die Lernkurve hochgehen?
Der Klassiker ist ja, warum ist zum Beispiel ChatGPT im Moment noch nicht so richtig in der Lage, einen richtig geilen Roman zu schreiben? Warum? Weil natürlich die Datenmenge, die da drin ist, die ist ja relativ ungefiltert. So, und wie sagte früher immer unser Tontechniker, als ich noch Musik gemacht habe, wenn wir beim Soundcheck waren und irgendjemand sagte, boah, das klingt aber irgendwie nicht cool, dann sagte er, wenn Scheiße reingeht, kommt auch Scheiße raus. So. Du hast einfach ganz viel Müll da drin, ganz viel redundante Frühlingsgedichte, was weiß ich so. Und das geht natürlich auch ein, ebenso wie komplexere, coolere Sachen oder wie auch immer. So, das heißt, ich muss ja sowieso so eine KI auch anfassen, damit daraus was einigermaßen Gescheites wird. Also ich kann einmal ein Beispiel nennen. Ich habe ja vor kurzem meinen ersten Regionalkrimi veröffentlicht und ich habe den schon 2018 fertig gehabt, bis auf 5 Kapitel und eine gründliche Überarbeitung. Und dann habe ich aber aus unterschiedlichen Gründen da nicht mehr weiter dran arbeiten können. Das ging irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich mal, um mal eine Schreib-KI zu testen, also eine literarische Schreib-KI, habe ich mal den ganzen Stoff, den ich schon hatte, also alle Kapitel, habe ich da mal reingeladen und habe dann gesagt, schreib mir doch mal darauf aufbauend das nächste Kapitel, und das Kapitel trägt den Namen so und so. So, und dann hat die KI da irgendwie so eine, dann hat die mir irgendwie 600 Zeichen ausgespuckt, da habe ich das gelesen und habe gedacht, boah, das ist mal richtig schlecht. Die hat doch meinen ganzen Roman schon eingelesen, der ist ja fast fertig, und schafft es überhaupt nicht, meinen Stil, den ich dort drin habe, in irgendeiner Weise aufzugreifen. Null, da war nichts drin von dem, was ich irgendwo an meinem Schreiben vorher wiedererkannt habe. So. Aber sehr wohl war sie für mich, die KI, dann Strukturhelfer. Da ist es auch völlig legitim. Für mich ist es einfach nur so ein Sparringspartnerspiel gewesen. So. Ein Bekannter von mir, Filmkomponist und Rechtsanwalt, Matthias Hornschuh, der würde durchdrehen. Also der dreht durch, wenn ich sage, die KI ist Sparringspartner. Also die KI ist gar nicht, sie ist kein Sparringspartner. Die KI ist einfach ein Urheberrechtsverletzungstool und das ist die KI. Also so, das siehst du, aber so weit würde ich da nicht gehen. Also das sehe ich persönlich viel entspannter.
Lass uns mal die Perspektive wechseln, also vom Schreiben jetzt zum Verkaufen. KIs können ja heute erstaunlich präzise vorhersagen, wie gut sich ein Buch verkauft. Also mit Trefferquoten von, oh, ich glaube sogar bis zu 95%. Für ein bereits gedrucktes Buch könnte ich mir das Tool auch gut vorstellen. Das heißt, eben ein Buch aus dem Bestand, da sagte die KI dann jetzt, ja, das solltest du an der und der Bahnhofsbuchhandlung anbieten. Ich könnte mir das aber auch gut vorstellen, dass wenn du ein Manuskript zugeschickt bekommst, dass man jetzt zum Beispiel dieses Manuskript durch die KI jagt und sagt, hey, wir lassen uns das erstmal durchlaufen, gucken uns an, wie erfolgreich das sein wird.
Also tatsächlich, ich kenne diese Thematik, bin aber dort noch gar nicht so weit. In dem Bereich bin ich selbst noch gar nicht so weit. Also ich nutze im Moment diese Tools noch nicht, werde mich da aber im nächsten Jahr mit beschäftigen. Aber warum beschäftige ich mich da noch nicht sofort mit? Kann ich erklären. Weil es ja nicht so einfach ist für einen Independent-Verlag, aufgrund doch einer gewissen Beschränktheit der Reichweite und der Vertriebswege, da relevante Zahlen rauszukriegen, weil Kommissar Zufall bei uns noch eine viel größere Rolle spielt als zum Beispiel bei einem großen Publikumsverlag. So, wenn jetzt irgendjemand von uns aus dem Verlag ein Manuskript durch so ein Tool laufen lassen würde und dann würde meinetwegen das Tool sagen, boah, voll der Kracher, der absolute Burner, wenn du das auf den und den Vertriebswegen platzierst, dann verkaufst du das Ding 100.000 Mal. Da würde ich sagen, okay, dann ist es für mich an der Zeit, das jemand anderem zu empfehlen, also einem anderen Verlag. Weil wir dieses Potenzial niemals ausschöpfen könnten. Das ist einfach der Faktor eines kleineren Verlags. Denn wir haben ja schon eine gewisse Reichweite, aber eben in gewissen Szenen. Da sind wir einfach weit von entfernt. So, deswegen glaube ich, ist ein solches Tool für uns im Moment noch gar nicht so relevant, weil wir müssten dieses Tool ja anpassen auf unsere Reichweiten. Oder unsere Reichweiten einfach so drastisch erhöhen, dass solche Tools für uns laufen. Und das ist dann wiederum eine Frage des Kostenansatzes. Wenn ich jetzt ein Verlag bin mit einem Jahresumsatz bei uns, da kann ich ja drüber sprechen, sind das so um die 250.000, 300.000 Euro. Siehst du schon, es ist wenig. Das ist sehr, sehr wenig. Mit diesem Budget machen wir halt eben trotzdem 10, 12 Bücher jedes Jahr, machen ein paar Workshops bei Kulturveranstaltungen, daraus speist sich das dann. Aber dann ist das natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie Random House oder so, die dann irgendwie mit einer ihrer etwas größeren Verlage, die sie da in ihrem Portfolio haben, halt eben das mit unfassbaren Zahlen multipliziert vor sich haben. Das ist ja für uns alles gar nicht möglich. Also so eine Rückseite des Spiegelmagazins zu buchen, wäre für uns der sofortige Verlust jeglicher Liquidität.
Ja, absolut.
Ja, also deswegen, aber jetzt kann mich ja mal in die Perspektive eines größeren Verlagshauses reinversetzen. Warum sollte ich solche Tools nicht nutzen? Denn tatsächlich ist es Business. Wir reden hier über Business. Der ganze Kulturaspekt hin oder her, aber wir reden über Business. Die Verlagssparte, wenn du dir die Tageszeitungsverlage noch dazu nimmst und die ganzen nachgelagerten Produktionsunternehmen und so und vorgelagerten Produktionsunternehmen und Vertriebsunternehmen und so, hat der einen viel höheren Umsatzimpact als zum Beispiel die gesamte Musikindustrie in Deutschland. Also das muss man einfach mal klar sehen. Also wesentlich weniger Impact als die Automobilindustrie, aber erheblich mehr Impact als die Musikindustrie.
Mhm. Ein anderes Beispiel für die Macht der Algorithmen ist ja BookTok, also ein Phänomen, das den Buchmarkt regelrecht aufmischt. Inzwischen gibt es ja in Buchhandlungen eigene Tische mit BookTok-Bestsellern und Sticker mit Empfohlen von BookTok-Prangen auf den Neuerscheinungen. Also gefühlt entscheidet ja so ein Algorithmus, welches Buch erfolgreich wird. Führt das nicht zur Spotifyzierung des Buchmarktes? Oder öffnet das sogar neue Nischen und Chancen für Vielfalt?
Ich kann eins dazu sagen. Ich kann wirklich sagen, herzlich willkommen in der größten Medienrevolution, die Menschheit jemals erlebt hat. So, herzlich willkommen. Und das ist vollkommen richtig und gut. Also, ich finde BookTok grundsätzlich total gut, weil BookTok Literatur stärkt. Es stärkt total Literatur. So insbesondere junge Menschen, die sich ja hauptsächlich bei TikTok irgendwo finden lassen, für die ist das einfach eine geile Präsentationsform, um ihre eigene Leidenschaft für Literatur zu performen. Das ist doch total geil. Also ganz ehrlich, wir reden alle darüber, dass die Lesefähigkeit nachlässt und das Rezeptionsverhalten es bald nicht mehr zulässt, dass Romane, die eine einigermaßen gehobene Sprache haben, halt eben noch rezipiert werden können. Und da zeigen doch immer wieder ganz, ganz viele dieser BooktalkerInnen, zeigen doch, nee, die können komplexe Literatur wirklich analysieren, besprechen. Die können auch ihre Leidenschaft zeigen, weil es sind ja im Regelfall bei BookTok jetzt nicht diese klassischen Rezensionen, die halt vorgelesen irgendwo 10 Minuten oder 15 Minuten dauern würden, sondern das sind ja häufig sehr, sehr kurze Formate, wo jemand ein Buch in die Kamera hält und sagt, boah, das finde ich richtig geil. Und warum finde ich es geil? Und dann ploppen irgendwie so 5 Targets auf oder sowas. Und dann gibt es auch kleinen Einspieler, wie du halt eben mit deiner besten Freundin dieses Buch zusammen auf der Couch liest oder so. Und das ist natürlich eine absolut adäquate, zeitgeistgerechte Präsentationsform von Literatur. Das mag ich. Die habe ich große Sympathien für. So, und natürlich ist dann TikTok auch ein ganz wichtiges Feld geworden, ebenso wie Instagram und auch Facebook immer noch für Verlage. Aber weißt du, was mit Abstand immer noch der größte Treiber für Verkäufe ist? YouTube.
Oh, das hätte ich jetzt in deiner Branche nicht gedacht.
Ja, das würde man noch nicht erwarten. Aber YouTube ist der größte Treiber tatsächlich. Warum? Weil YouTube, die Leute, die zu YouTube gehen, die wissen genau, was sie da kriegen. Und zwar kriegen sie Filme.
Lass uns mal gerne an dieser Stelle das Bild ein wenig größer aufspannen. Verlage sitzen ja quasi auf enormen Datenschätzen, also Manuskripte, Rezensionen, Metadaten. Und in den USA verkaufen ja Verlage wie Wiley genau diese Inhalte auch bereits für Millionenbeträge an KI-Firmen. Wie bewertest du das? Ist das clever oder der Anfang vom Ausverkauf des eigenen Tafelsilbers?
Boah, das ist echt wie so eine absolute Gretchenfrage, glaube ich, gerade im Moment. Wir haben, glaube ich, im Moment absolut die Schwierigkeit, dass wir noch nicht wissen, wo die Reise genau hingehen wird. Wenn es korrekte Bezahlmodelle gibt, von denen dann auch die AutorInnen profitieren, dann finde ich das ehrlich gesagt alles gar nicht so schlimm. Denn wir werden ja ohnehin diese technischen Möglichkeiten nicht mehr aufhalten. Also das werden wir A nicht können und B auch, glaube ich, gar nicht wollen. Weil im Endeffekt ja so eine beherrschte KI in vielerlei Gesellschaftsfeldern sehr viele Vorteile mit sich bringt. Nachteile natürlich auch, immer so. Aber ich glaube nicht, dass wir Bock haben, auf zum Beispiel die KI in der Medizin zu verzichten. Ich glaube, da hat ehrlich gesagt keiner Bock drauf. So richtig. So. Und natürlich kann es auch gut sein, meiner Ansicht nach, wenn Sprache, wenn auch Sprachwissen, wenn Sprachperformance irgendwo im, warum sollte das nicht in einen kollektiven Datenpool eingehen? Geht ja jetzt auch schon in einen kollektiven Datenpool ein, in dem Moment, wo wir uns auf der Straße unterhalten. Also das finde ich erstmal grundsätzlich nicht so problematisch. Die Frage ist, dient es dann dazu, dass halt eben Dinge politisch missbraucht werden oder so? Das ist ja eine Fragestellung. Das heißt, nehmen wir mal den Fall an, du hast einen extremistischen Autor, der, vielleicht gar nicht extremistisch ist, aber der sich, sagen wir mal, am rechten oder linken Rand bewegt, ne, mit dem, was er schreibt. Und jetzt hast du sozusagen, war der bei einem kleinen Verlag, war gar nicht so großartig auf dem Radar. Jetzt wird das irgendwie verkauft, so auch unter anderem seine Daten. Ja, und dann wird das plötzlich justiziabel oder so, weil eine andere Regierung, andere Gesetzgebung und so weiter. Da wird es dann natürlich problematisch. Und dann bewegen wir uns einfach im Bereich des Gläsern, wo wir vielleicht nicht hinwollen. Das ist so für mich ein Ding. Das andere Ding ist, ich glaube ganz einfach, dass wir uns irgendwie entscheiden müssen, so ein bisschen, ob wir das Individuum noch weiterhin feiern wollen oder eben nicht. Also das Individuum feiern bin ich ein großer Fan von, denn wenn wir das Individuum nicht mehr feiern, feiern wir uns selbst ja nicht. Wir haben zwar vielleicht ein ganz bisschen vergleichbare Geschichte mit Kraftwerk gehabt und das schon vor vielen Jahren. Mensch-Maschine damals, die haben das ja auch stark thematisiert und das schon, wenn mich nicht alles täuscht, in den 70er Jahren. Das ist ein ewiges Menschheitsthema. das ist schon ein Thema der Antike. Also das, also mindestens da, das weiß ich. Ja, ich glaube aber, dass wir uns eigentlich im Moment noch sehr für das menschliche Individuum entscheiden. Und deswegen glaube ich, haben wir jetzt zumindest auf absehbare Zeit noch keine völlige Entwertung individueller künstlerischer Leistung oder individueller Schöpfungsleistung, welcher Art auch immer.
Wow, das war ein spannender Auftakt. Aber die Geschichte ist hier natürlich noch lange nicht zu Ende erzählt. Vielleicht ist es an der Zeit, sich einen Kaffee oder Tee zu holen und sich etwas zurückzulehnen, denn das Beste kommt erst noch. In der nächsten Episode werfen wir einen genaueren Blick auf den Verlag der Zukunft. Schauen, wie sich Veränderungen nicht nur in Verträgen, sondern auch im Erscheinungsbild von Büchern zeigen. Und ob KI vielleicht sogar eine ganz neue literarische Bewegung auslösen kann. Wenn du also wissen willst, wie sich Kreativität und Technologie wirklich begegnen, dann sei unbedingt mit dabei.
Unternehmerimpulse. Der Business-Podcast mit Dennis Kahl.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.